Ja, wir wollen uns heute stellen unter das 7. Kapitel der Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 7. Ich gehe zumindest davon aus, dass letztes Mal, da war ich ja nicht da, das hat der Jochen gemacht, Kapitel 6 bis zum Schluss gemacht worden ist. Ja, jedenfalls wurde es mir so gesagt. Die ersten 6 Siegel sind gebrochen worden, sind aufgebrochen worden von dem Lamm. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Und danach sah ich 4 Engel an den 4 Enden der Erde stehen. Die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über der Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die 4 lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und sie beteten Gott an. Und sie sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden, und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Meine Brüder und meine Schwestern, wie gesagt, in Kapitel 6, da war die Entsiegelung. 6 Siegel wurden von dem Lamm gebrochen. Es war ein atemberaubender Ablauf der Visionen. Ich erinnere noch einmal an die 4 Reiter, die auftraten. Das weiße Pferd, dann da als zweites Siegel das, ja, ich sag mal, rote Pferd oder wie auch immer. Dann ein anderes Pferd. Dann also als drittes Pferd, dann ein schwarzes Pferd und dann ein, naja, fahles Pferd oder wie auch immer man das sehen will. Dann der vierte Siegel, der Apostel Johannes, er blickt in den Himmel hinein, aber unter den Thron, und da sieht er die Märtyrer und sie rufen aus: Herr, räche uns, bis wann? Und dann kommt als sechstes Siegel das große Erdbeben, kosmische Katastrophen. Und was ganz interessant ist, hier wird der Himmel und die unsichtbare Welt gleichsam verglichen mit einem Feigenbaum. Ein Feigenbaum hat ein sehr dichtes Blattkleid. Aber ich sag mal, wenn das wegfällt, wenn das weggeblasen wird, dann kann man plötzlich durch diesen Baum hindurchschauen. Und so, sagt Johannes, ist das, wenn einmal die Decke von unserem Angesicht wegfällt und wir die unsichtbare Welt, wir hineinblicken in die unsichtbare Welt. Aber das heißt keineswegs, dass wir dadurch erquickt werden, sondern die Erde, die Menschen rufen nur eins: Ihr Steine, ihr Felsen, bedecket uns, fallt über uns her, denn wer kann den Zorn des Lammes ertragen? Entsiegelungen. Gericht. Gericht Gottes bis zum Schluss. Und dann steht am Schluss von Kapitel 6 eine Frage. Und diese Frage möchte ich nochmal lesen, Vers 17. Da heißt es: Denn der große Tag seines Zornes ist gekommen, und wer kann bestehen? Es ist immer gut, in den Briefen, aber auch hier in der Offenbarung, auf solche Fragen zu achten. Denn was danach kommt, ist gewissermaßen die Antwort. Auch vielfach in den Briefen, ich habe das mal versucht deutlich zu machen, gerade am Römerbrief, ja, man beachtet das nicht so gerne, findet das irgend so eine Rhetorik. Nein, nein, das ist wichtig. Die Frage, die Paulus stellt, und danach sehen wir dann, welche Antwort er gibt. Aber wir verstehen die Antwort nur, wenn wir die Frage wirklich zur Kenntnis genommen haben. Und so auch hier Kapitel 7. Wer kann bestehen? Wer kann am Tag des Zornes des Lammes bestehen? Wer kann überhaupt standhalten in dieser Welt? Ruhe im Sturm, und zwar vor dem siebten Siegel. Wenn ihr mal einen Blick werft auf die Überschrift von Kapitel 8, da wird uns dann das siebte Siegel geöffnet, wird es gebrochen, das sich dann wieder in Posaunengerichte entfaltet. Darauf kommen wir noch. Und man könnte jetzt sagen, naja, das ist jetzt so eine Art Stilmittel. Ja, hat man manchmal auch so in Romanen oder so. Das war jetzt sehr viel Action in Kapitel 6. Und jetzt kommt mal so eine Art retardierendes, also verzögerndes Element hinein. Aber ihr Lieben, dann verstehen wir es falsch. Die Bibel ist nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten zu verstehen. Sie ist übrigens auch nicht zu verstehen von sensationshungrigen Leuten. Sie ist zu verstehen von lebenshungrigen Leuten. Von Leuten, die das Leben aus Gott suchen. Und davon wird uns hier gerade in Kapitel 7 berichtet. Wer sich wirklich weiß, verstrickt in der Zeit und wer auch darunter leidet, wie dass man so oft wieder weggerissen wird von Gott, dem Herrn. Wer wirklich danach hungert, wer danach dürstet, nach Trost, nach Hilfe aus Gott, gerade in dem, was, ich sag mal, von morgens bis abends, etwa im Beruf oder auch sonst, auf uns so alles einstürmt. Wer wirklich danach hungert, dass wir vor Gott leben und aus Gott, Für den sind genau solche Zeiten gegeben. Die Offenbarung und ganz besonders auch dieses Kapitel ist geschrieben, wie alle anderen Kapitel auch, zur Ehre Gottes und zum Trost derjenigen, die bedrängt sind, auch derjenigen, die angefochten sind, auch derjenigen, die da niederliegen. Seien wir also vorsichtig und nein, nicht vorsichtig, sondern es ist heute gerne gewünscht immer, dass man so ästhetische Gesichtspunkte in die Texte, sogenannten Texte hineinbringt. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Es geht auch hier um Gottesdienst. Es geht auch hier darum, dass Anbetung zu Gott emporsteigt. Und zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel, insbesondere denken wir noch einmal an das fünfte Siegel, die Frage, die Antwort der Märtyrer. Und dann beim sechsten Siegel, da kommt unmittelbar danach eben diese Versiegelung. Das können wir uns merken. Entsiegelung in Kapitel 6, Kapitel 7 dann Versiegelung. Und dies Ganze hat einen doppelten Zweck, nämlich das Zweck, dass die Leiden, die der Zorn des Lammes über die gottlose Menschheit bringt, uns eins zeigt, dass sie uns, die Seinen, nicht von seiner Fürsorge trennen will. Sie wird uns nicht trennen von ihm. Und wir können auch merken, wie dramatisch es ist, gerade auch in Bedrängniszeiten, wenn Gott der Herr wartet mit seinem Gericht. Ja, wir können das vielleicht noch aus einer gewissen Zuschauerperspektive anschauen, wie es mit den Christen in Nordkorea zugeht, auch im Mittleren Osten, im Nahen Osten. Aber wenn man in diesen Situationen drin ist, dann vielleicht bekommt man eine Ahnung davon, was es heißt, in diesen Bedrängnissen drin zu stehen und dass Gott scheinbar dazu schweigt, nichts dazu sagt. Herr, wie lange? Der Schrei der Märtyrer unter dem Thron Gottes. Es geht auch hier, wie immer, um die Erwählten, um seine Gemeinde. Schauen wir uns nochmal Vers 1 an, Kapitel 7, Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Also ich sage mal an den vier Ecken der Erde, wenn man so will, aber was ist mit diesen Winden eigentlich gemeint? Ich sage mal so, das sind Geistesströmungen. Wir lesen zum Beispiel auch einmal von vier Winden, vielleicht können wir das mal aufschlagen, in dem Propheten Daniel. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Dort wird uns ja die Vision berichtet von diesen sieben Raubtieren, wo einer nach dem anderen auftritt, wollen wir uns jetzt nicht anschauen, aber bitte achten wir mal darauf, wie dies anfängt. Ich lese mal ab Vers 1, Kapitel 7, Vers 1. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die, und jetzt bitte, vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Ich sprach von Geistesströmung. Was meine ich damit? Lasst uns mal einen Augenblick denken. Wovon wird heute unsere Gesellschaft, unsere Politik bestimmt? Ja, das sind Fragen wie Ökonomie und soziale Frage, jedenfalls die letzten 200 Jahre. Das ist vor, 60, 70 Jahren, ich sag mal, die ökologische Frage. Die bestimmt die Tagesordnung, die bestimmt die Agenda, was läuft. Im Augenblick kommt hinzu die Frage der Migration, der großen Völkerwanderungen und so weiter, die dazu sind. Das sind alles nicht unwichtige Fragen und wer sollte diese Fragen auch kleinreden. Wer wollte das auch tun? Aber eine Frage wird natürlich ausgeklammert. Eine Frage, die einmal, wir machen uns das gar nicht klar, die einmal in diesem Abendland bestimmend war. Und das war die religiöse Frage. Das war die Frage, wer ist Herr? Ja? In der karolingischen Zeit etwa, also in der Zeit von Karl dem Großen, ist schon lange her, aber da sang man in sämtlichen Kirchen, Christus siegt, Christus herrscht, Christus regiert. Und dieses Regiment war selbstverständlich, dass sich das nicht nur auf die Kirche beschränkt, sondern auch in der Gesetzgebung im Volk darstellt. Das war auch noch klar im Mittelalter. Das war übrigens auch klar noch in der Reformation. Aber in der Neuzeit, noch einmal, ist das doch eine Frage von ferner Liefen. Ja, das sind andere Fragen. Andere Fragen, ökonomische, soziale, ökologische, Migrationsfragen, die sind bestimmend, die bestimmen die Agenda. Seit der Französischen Revolution, seit dem Thema des Liberalismus, der dort aufgekommen ist und damit natürlich auch übrigens immer mehr, wir sehen das immer mehr, je weiter wir voranschreiten, die Zerstörung der Familie, die Zerstörung der Ordnungen, die Gott gegeben hat, in denen wir eigentlich zusammenleben. Es ist eben nicht der Einzelne, es ist nicht das Individuum. Individuum ist ein lateinisches Wort. Und wenn man es übersetzen will, heißt es eigentlich das Unteilbare. Das meinte man damals noch im 17., 18. Jahrhundert, dass der Mensch nun wirklich das Unteilbare ist. Und von dieser unteilbaren Einheit aus könne man dann die gesamte Gesellschaft aufbauen. Heute wird kein Mensch mehr sagen, dass der Mensch unteilbar ist. Eines der wichtigen philosophischen Werke der letzten Jahre trägt den Titel »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Daran sehen wir eben, dass das keineswegs so einheitlich mehr ist und unteilbar ist, wie man damals im 17., 18. Jahrhundert noch vom Menschen ausging. Die Bibel sagt auch übrigens etwas anderes. Sie sagt aus, dass der Mensch immer nur eingebettet ist in das Haus. Die kleinste Zelle des Zusammenlebens ist das Haus, die Familie. Ja? Mann, Frau mit unterschiedlichen Aufgaben, die einander ergänzen, nicht die gleichen Aufgaben haben und in dem dann die Kinder auch heranwachsen. Das ist übrigens auch die Grundlage eine der Grundlagen für die Kindertaufe und warum genau diese Frage in der Neuzeit so umstritten ist. Ja? Wir denken viel zu sehr individualistisch. Aber gut. Zurück hier zum Thema, die vier Winde, die von Nord, Süd, Ost, West gegeneinander anstürmen, sich gegenseitig aufpeitschen und die Erde in einen Orkan verwandeln. Aber hier steht, und das achtet mal darauf, ich sah vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die Winde der Erde gleichsam fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Bitte schaut einmal kurz zurück, da ist ja gerade davon die Rede, dass Bäume, dass also Nahrung, Grundlagen der Nahrung, dass die auch zerstört werden. Wir sehen darum auch, dass Offenbarung 7 nicht jetzt irgendwie zeitlich nach Offenbarung 6 kommt, sondern es ist eine andere Blickrichtung. Aber es wird hier gesagt, es bleibt noch eine Zeit der Ruhe da, eine Zeit der Bewahrung da. Es bleibt noch eine Zeit da, in der man sozusagen sturmfrei leben darf. Ja, wir leben hier noch, geradezu auf einer Insel der Seligen in Europa, wenn wir uns anschauen, was in anderen Gegenden dieser Welt los ist, noch hier in Deutschland, noch leben wir noch, da hat man auch den Eindruck, noch hält Gott die Stürme zurück. Was aber, wenn die einmal losgehen? Warum tut Gott das? Ich sage mal deswegen, was Paulus einmal im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2 sagt. 1. Timotheusbrief, machen wir uns klar, ist ein Brief an Timotheus, deswegen heißt er so. Und es geht dann darum, und er schreibt hier dem Timotheus, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Und dann schreibt er, In erster Linie ist das Zentrale im Gottesdienst, dass wir zu Gott beten, dass wir Gebete flehen, Fürbitten und Danksagung. Man achte mal auf die Vielzahl dieser Worte, vor Gott darbringen, für alle Menschen, ganz besonders für die, die in Obrigkeit sind. Und jetzt kommt's, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir uns dann hier nochmal ausruhen können und nochmal relaxen können und denken können, naja, uns hat es wenigstens noch nicht getroffen. Nein, sondern die Ruhe und die Stille hat eine Funktion, dass wir das Evangelium verkünden. Ja? Denn dazu brauchen wir eine gewisse staatliche Ruhe. Im Chaos eines Bürgerkriegs ist das nicht möglich. Jetzt hier ist das noch möglich. Wir können noch Straßeneinsätze machen. Und wir können das noch anmelden bei der Polizei. Und wenn wir Ärger kriegen, können wir zur Polizei gehen und sagen, hier, wir wollen, dass das friedlich abläuft. Noch. Noch können wir das machen. Aber einen ständigen Kampf, ein ständiges Geblasenwerden von diesen Winden, wir würden es gar nicht aushalten. Schlag dazu mal bitte auf Psalm 125. Psalm 125 ist eine Stelle, ich glaube, ich habe sie schon mal hier lesen lassen, aber seitdem ist sie mir sehr, sehr, sehr lieb geworden. Man versteht dadurch manches in seinem Leben auch besser, würde ich mal sagen. Psalm 125. Ich lese mal ab Vers 1, diesen ganzen kurzen Psalm. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Was für ein Bild, wa? Wie Berge Zions rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, jetzt kommt's, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Was heißt das? Ihr Lieben, wenn wir pausenlos gepeinigt werden würden durch den oder die Gesetzlosen, dann wäre die Gefahr angesichts dessen, wer wir sind und wie schwach wir sind, viel zu groß, dass wir sagen würden, so, jetzt helfe ich mir selbst, jetzt ist Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, und deswegen sagt, achtet nochmal auf den Vers, denn das Zepter der Gesetzlosigkeit, die Rute der Gesetzlosigkeit, wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit diese Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Das ist Gnade. Wenn Gott uns zuweilen Zeiten der Gnade schenkt, wo wir vielleicht das Kreuz auf unseren Schultern nicht so drückend empfinden, ist das Gnade. Wir sollten diese Zeit auch nutzen, um für den nächsten Kampf, für die nächste Auseinandersetzung, für das nächste Tragen des Kreuzes uns zuzurüsten. Denn darüber sind sich alle einig. Paulus, nicht? Wer gottselig leben will, der wird verfolgt werden. Aber auch denken wir an Männer aus der Kirchengeschichte wie Augustinus, Luther oder Calvin. Sie wussten, unser Leben ist Leiden mit Pausen dazwischen. Ja. Wenn wir wirklich in der Nachfolge des Herrn stehen, natürlich, wenn man zurückweicht, sieht es anders aus. Aber sonst ist das so. Und hier schenkt Gott jetzt eine Zeit der Stille, eine Zeit des Ruhe, der Ruhe. Die vier Winde, sie werden gleichsam zurückgehalten, dass uns die Orkane, die Stürme nicht so ins Gesicht blasen. Und in dieser Stille erfolgt die Versiegelung. Lasst uns Gott danken, auch für solche Zeiten der Ruhe. Und lasst sie uns nützen. Vers 2. Ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Entsiegelung, Versiegelung. Und Versiegelung hat so etwas zu tun wie Schutz. Keinerlei Schaden. All die Stürme, die in dieser Zeit, seit Endzeit ist, seit Christus wieder, seit Christus den Geist Gottes ausgegossen hat. In dieser Zeit gibt es immer wieder mehr Verfolgung, manchmal weniger, aber in dieser Zeit bewahrt Gott seine Gemeinde und trägt sie durch. Tut es nicht, wartet noch. Ja, und dann kommt diese berühmte Stelle mit den 144.000 aus allen Stämmen der Kinder Israels. Was ist Vers 4? Ja, ich lese nochmal und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Und dann wird es ja sogar noch nach Stämmen aufgefächert. Geht es hier also nur um Juden? Geht es hier nur um Israeliten? Geht es hier nur um Heiden? Was ist hier mit Israel gemeint? Ihr Lieben, wir müssen zunächst einmal grundsätzlich festhalten, der Name Israel ist ein Ehrentitel, und zwar durch die gesamte Bibel hindurch. Zunächst hieß ein Mann, Jakob, er bekam den Namen Israel, weil er mit Gott gekämpft hat oder als Gotteskämpfer da war. Dann wird dieser Name, dieser Titel auf alle 12 Stämme übertragen. Ja, im Alten Testament. Das ist eine Übertragung. Zunächst wird von den Kindern Israel gesprochen, also den Kindern Jakobs, wenn man so will. Und dann heißt es nachher das Volk Israel oder die Israeliten. Ja, das lesen wir etwa ab 2. Mose 4, also das, worüber jetzt Jochen gerade gepredigt hat. Da heißt es: Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Da kommt es übrigens zum ersten Mal vor. Wenn wir dann weiter in der Geschichte hineingehen, dann wird unter Israel, da kommt es ja zur Teilung des Reiches, des zwölfstämmigen Reiches, und dann wird dieser Name Israel bezogen auf das Nordreich. Das Südreich wird anders bezogen. Ja? Israel hat hier eine begrenzte Aussage. Warum? Nun, dieses Volk, das Nordreich, wird dazu aufgerufen, immer wieder zu Gott zurückzukehren. Und dann ging es unter und dann fiel der Name Israel wieder auf das dann noch bestehende Südreich zurück. Ja? Das sehen wir ganz besonders etwa beim Propheten Hesekiel, da ist sozusagen der Übergang, wenn ihr euch das mal anschaut in der Bibel. Bis dahin, wie gesagt, war das Nordreich als Israel bezeichnet, dann das Südreich als Juda. Ja, das Südreich bestand aus den Stämmen Juda und Benjamin und dann einem Teil von Simeon noch und sehr vielen Leviten. Das Nordreich eben aus den anderen Stämmen. Aber dann wechselte dieser Name Israel auf das Südreich zurück, ja, und blieb auch dabei. Das sehen wir auch etwa bei den Propheten danach dem Exil, wie Zacharia oder Maleachi oder auch Haggai, aber vor allen Dingen im Propheten Zacharia. So, und dann kommen wir ins Neue Testament. Wie ist das da mit dem Land oder mit Israel? Nun, die Antwort ist, Jesus sagt es immer wieder durch die Evangelien hindurch: Meine Brüder sind nicht die, die fleischlich von mir abstammen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Gott baut nun aus den 12 Aposteln, in Analogie zu den 12 Stämmen, sein neues Volk und er bezeichnet dies als Israel. Wir können uns gleich noch einige Stellen anschauen. Frage dann ja, wie bezeichnet er dann das alttestamentliche Volk? Ich empfehle nur mal wirklich genau die Briefe zu lesen. Er bezeichnet sie zum Beispiel als die Beschneidung, in der Regel, etwa Philipper 3, ja, nicht als Israel mehr, sondern als die Beschneidung. Er bezeichnet einmal in 1. Korinther 10 die Juden, also das bisherige Volk, als das Israel nach dem Fleisch. Er fügt das hinzu, 1. Korinther 10, und vergleicht dies jetzt mit dem Israel nach dem Geist. Auf jeden Fall, das, was die Verheißungen, die einmal für, ich sag mal, für das fleischliche Israel gelten, gelten jetzt für das geistliche Israel. Das geistliche Israel besteht zunächst, und das wollen wir nicht vergessen, auch noch aus Juden. Ja? Das sagt Paulus ganz klar in Römer 9 bis 10 und 11. Aber eben nicht nur. Einige sind ausgerissen, ein Großteil des Ölbaums, und andere sind hineingepfropft. Und so, 1. Korinther 11, Vers 23, Vers 25, kommt Gott zu einem ganzen Israel. Ist hier nicht ein heilsgeschichtlicher Plan und dann kommt Gott irgendwie im Tausendjahrreich oder wann zu einem ganzen Volk, sondern so kommt Gott zu einem ganzen Israel. Er reißt die Ungläubigen hinaus und fügt solche wie uns hinein. Das geht durch die gesamte Bibel immer und immer wieder hindurch. Ja? Denkt etwa an den Galaterbrief, wo der Apostel Paulus sehr ausführlich sagt, dass die, die ein anderes Evangelium verkünden, vom Judaismus beeinflusst sind, dass diejenigen verflucht sind, Galater 1. Er führt dann weiter aus in Galater Kapitel 3, wer denn nun zum Samen Abrahams gehört? Und die Antwort, die er gibt, ist erstaunlich. Nicht die fleischlichen Nachkommen, sondern die, die in Christus hineingetauft worden sind. Die sind Same Abrahams. Galater 3, ich meine Vers 28 oder Vers 29. Und am Schluss des Galaterbriefes betont er, nachdem er am Anfang die Judaisten verflucht hat, Friede über den Israel Gottes, um nur eine andere Stelle zu gebrauchen. Ja? Das heißt, wir haben das auch in der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 2, Vers 9 und Offenbarung Kapitel 3, Vers 9, ihr könnt euch gerne diese beiden Bibelstellen noch einmal anschauen, dass natürlich im ersten Jahrhundert genau darum der Streitpunkt ging. Wer sind die wahren Juden? Und Johannes, die ganze Offenbarung geht um die Frage, die einen nennen sich Juden und die anderen sind es. Ja? Zweimal kommt dies schon in den Sendschreiben vor und es geht durch die gesamte Offenbarung. Die Offenbarung setzt sich einmal auseinander mit dem römischen Imperium, das ja eine religiöse Macht geworden ist, indem man eben den Kaiser in Rom als Gott verehrte. Und zum anderen geht es um die Auseinandersetzung mit der Frage, wer ist jetzt das Volk Gottes? Wer gehört jetzt zum Volk Gottes? Und die Antwort, die hier das gesamte Neue Testament gibt, ist, das sind diejenigen, die zu Christus gehören. Und deswegen verkündet Paulus das Evangelium den Juden immer zuerst, ihr Lieben. Die Juden sind nicht insgesamt verworfen. Gott hat sein Volk nicht insgesamt verworfen. Das sehen wir an Paulus, das sehen wir an Petrus, das sehen wir an Johannes. Das sind alles Juden. Ja? Aber der Maßstab, an dem wir Verwerfung Gläubigsein festmachen, ist Christus. Gehörst du zu Christus, ja oder nein? Und nicht mehr bist du beschnitten, kannst du dein Geschlechtsregister bis auf Abraham zurückführen, dein fleischliches oder was auch immer. So, von daher ist klar, was hier gemeint ist. Gott macht mit diesem Bild von Israel, das er ja so genau nun auffächert, eines deutlich. Übrigens fängt er hier auch an mit dem Stamm Juda, das nennt er als Ersten. Und was ganz interessant ist, im Vergleich zu den Aufzählungen im Alten Testament über die Reihenfolge der Stämme, dass hier interessanterweise die Stämme der sogenannten Nebenfrauen von Jakobus, also er hatte ja zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen, dass die weiter nach vorne rücken sozusagen. Ja? Wenn ihr mal euch die Reihenfolge genau anschaut, wollen wir uns jetzt nicht anschauen. Aber das ist schon erstaunlich, wie die Reihenfolge sich wechselt. Zum ersten Mal werden die 12 Stämme uns aufgezählt in 1. Mose Kapitel 35 und dann immer wieder. Was interessant ist, ist hier die Reihenfolge. Stämme, die übrigens eigentlich ja schon verloren gegangen sind. Ja, es gab ja kein 12-Stämme-Volk mehr, jedenfalls im eigentlichen Sinn. Die sind ja schon in der assyrischen Gefangenschaft dann verschleppt worden und dann weggegangen, also das Nordreich und damit die, all diese Stämme hier, Ruben, Issachar, Naphtali und so weiter. Aber hier werden sie hervorgehoben und zwar in einer interessanten Reihenfolge, wo eben die Stämme, ich sag mal, der Nebenfrauen sehr weit nach vorne geschoben werden. Was nicht dem entspricht, wie sie einst noch im Alten Testament gezählt worden sind. Kommen wir noch zu der zweiten Sicht. Also die eine war die 144.000. Übrigens, es zeigt sich auch darin, nicht, was wir, ja, was so ein Kinderlied ist, nicht, dass Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. Das wird hier auch zum Ausdruck. Ja, Gott, diejenigen, die Gott erwählt hat, die er versiegelt hat, die sein sind, da geht keiner verloren. Und die hat er genau durchnummeriert, hätte ich beinahe gesagt. Ja? Das kommt in dieser ersten Vision zum Ausdruck. Und jetzt wird diese Vision von einer ganz anderen, die gleiche Schar aus einer ganz anderen Perspektive heraus gesehen, und zwar als eine Zahl, die unvorstellbar groß ist. Ja? Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zu zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Noch einmal, das ist die gleiche. Wir haben hier es mit den gleichen zu tun, aber aus einer anderen Perspektive. Vielleicht sollte ich dazu noch etwas hinweisen, damit ihr mir das auch glaubt. Schlagt mal bitte auf 1. Mose Kapitel 14. Da wird nämlich nochmal von den 144.000 gesprochen. Offenbarung Kapitel 14. Und da stehen jetzt diese 144.000 nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel. Wie übrigens jetzt gleich die Nationen, diese unzählbare und unvorstellbar große Zahl. In Offenbarung 14, Vers 1 heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Dass das ein Bild ist, kommt jetzt im nächsten Vers gleich zum Ausdruck. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Ja, das passt nicht, wenn man das Wort wörtlich nehmen will, sondern es ist hier selbstverständlich an ein Bild zu denken. Diese sind es, jetzt werden sie beschrieben, die dem Lamm nachfolgen. Das ist das, was diese 144 auszeichnet. Wohin auch irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. So, jetzt blättern wir mal zurück. Jetzt wird genau das Gleiche übrigens, was wir hier von den 144.000 gelesen haben, in Offenbarung 14, hier in Offenbarung 7 von dieser großen Schar aus allen Völkern gesprochen. Schauen wir uns das noch an. Okay, gut, gehe ich auf die Frage noch ein. Wir müssen uns hier vorstellen, hier kommt das Bild zum Ausdruck, das für jeden Juden damals vollkommen selbstverständlich war. Das heißt, ich hatte, übrigens sehen wir das bis heute bei den Juden, sie haben hier was auf der Stirn, um sich immer das Gesetz vor Augen zu halten, um immer unter dem Gesetz Gottes zu stehen. Und bei diesen 144.000, die stehen sozusagen unter der, also an der Stirn der Siegel, sie stehen unter der Herrschaft von Christus. Ja? Sie sind versiegelt. Übrigens lesen wir zweimal im Neuen Testament, aber lass uns noch ein bisschen bei der Frage bleiben, das ist gut. Wir lesen zweimal im Neuen Testament, dass wir versiegelt sind, ausdrücklich. Schlagen wir mal bitte diese beiden Bibelstellen auf. Das eine ist Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 1 erstmal. Epheser Kapitel 1. Vers 13 ist es. Hier zeigt der Apostel Paulus auf, was alles unser Geschenk ist. Und da heißt es unter anderem, Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir behalten ihn. Er bleibt bei uns. Er steht zu uns. Und deswegen, nur deswegen, bleiben wir bis ans Ziel bewahrt. Und die andere Stelle ist 2. Korinther Kapitel 1. Da 2. Korinther 1, ich lese mal ab Vers 21, wichtig ist dann Vers 22. Gott, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Also die Versiegelung ist eine Versiegelung mit dem Geist Gottes bei uns. Das kommt in beiden Stellen zum Ausdruck. Dadurch bleiben wir bei dem Herrn. Dadurch sind wir unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft Christi. Stehen unter seiner Herrschaft. Gut, werfen wir jetzt noch einen Blick in Offenbarung Kapitel 7 ab Vers 9 in diese zweite Vision. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zu zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Palmzweige waren immer ein Ausdruck des Jubelns, des Lobens und des Preisens, also des Königs, dem man das entgegenbringt. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Es geht also auch hier um Heil, es geht um Rettung. Das haben diese unzählbare Schar erkannt und erfasst. Zunächst ging es um die Versiegelung, hier geht es um das Heil. Das ist das Gleiche, nur aus unterschiedlicher Perspektive. Dann wird über die Engel gesprochen, über die Ältesten, über die lebendigen Wesen, die Gott den Herrn anbeten. Ich wiederhole noch einmal, wir befinden uns auch hier, übrigens durch die gesamte Offenbarung, wenn wir in den Himmel hineinblicken, immer in einem Gottesdienst. Ja, immer in einem Gottesdienst. Das scheint immer wieder hindurch. Man wird diese Geschichte nicht verstehen, indem man sie, was weiß ich, aus ökonomischen Zusammenhängen versucht zu erklären oder aus sozialen oder soziologischen Zusammenhängen erklärt. Man wird sie nicht verstehen, die gesamte Weltgeschichte und Kirchengeschichte, nicht indem man sie aus ökologischen Gesichtspunkten betrachtet oder was auch immer, sondern man wird sie nur betrachten, oder Imperialismus und Anti-Imperialismus oder was es alles für Konstruktionen gibt. Die haben alle, können immer nur Teilwahrheiten sein. Richtig zu durchschauen, was diese Geschichte ist und auf welches Ziel hin sie läuft, können wir nur im Gottesdienst sehen. Das ist gewaltig. dann lesen wir dieses Lob. Und sie sprachen, Vers 12, also vor die Engel, und sie sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es kommen auch immer wieder diese Anbetungsworte in der Offenbarung durch und wir sollten sie nicht überlesen. Ein fast identisches Wort hatten wir bereits gelesen. Wir werfen hierzu nochmal einen Blick zurück auf Kapitel 5, Vers 12. Mit einer einzigen Ausnahme. Wer es als erster weiß, was ausgetauscht ist, der sage es bitte. Und die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Was ist anders? Welches Wort? In Kapitel 5, Vers 12 steht Reichtum. Und was steht dafür in Kapitel 7, Vers 12? Was kommt nicht in Kapitel 5, Vers 12 vor? Ja, Danksagung. Ja? Das ist der Unterschied. Ja? Sonst ist alles genau gleich. Es ist praktisch die Wiederholung des früher siebenfachen Lobpreises mit einer einzigen Ausnahme. Dank, das ist die angemessene Reaktion der Geschöpfe auf seine, auf Gottes rettende Gnade. Ja, das kommt hier zum Ausdruck. Das ist, wenn ihr so wollt, die Pointe. Das andere bleibt. Ja, es kommt auch manchmal in unserem Leben vor, dass wir das eine mehr betonen als das andere. Das ist auch richtig, das ist gut so. Ja, hier, in diesem Aspekt geht es um den Aspekt des Dankes, wofür? Für das Heil, das Gott in und durch seinen Sohn Jesus Christus erfasst hat. Dann Vers 13 und bis 17, ja, die Frage, wer sind das eigentlich für Leute? Das ist einem Johannes noch keineswegs so klar. Und die Antwort, die dann kommt, Vers 14, das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Die große Drangsal ist nicht irgendeine begrenzte Zeit, die man, was weiß ich, auf 7 Jahre oder auf 3,5 Jahre oder sowas begrenzen kann, sondern so wird die gesamte Zeit genannt zwischen dem ersten Kommen Christi und dem zweiten Kommen. Die gesamte Zeit der Gemeinde ist die große Drangsal. Übrigens auch in Matthäus Kapitel 24, aber eben auch hier. Das ist die große Drangsal. Und daraus kommen, was kommt wer? Kommen die, die überwunden haben. Kommen die, die gesiegt haben. Kommen die, die Widerstand geleistet haben gegenüber den Angriffen und den Feindschaften. Und nun stehen sie vor dem Thron Gottes im Himmel. Nun nehmen sie am, ich sag mal, himmlischen Gottesdienst teil. Und wodurch ist dieser Gottesdienst bestimmt? Ihr Lieben, das ist so wunderschön. Es heißt hier einmal natürlich, was ihnen damit passiert. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Ja, für uns macht das nicht so viel aus. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Aber stellt euch mal vor, unsere Christen, unsere Brüder und Schwestern in heißen Ländern, wo sie nichts zu essen kriegen, ja, oder nur ein bisschen Suppe oder was auch immer. Hier werden sie nicht mehr hungern und dürsten. Die Sonne wird sie nicht mehr treffen. Wir finden es ganz schön, die Sonne, wenn sie uns trifft, und fahren sogar der Sonne entgegen im Urlaub. Aber hier geht es um etwas ganz anderes, dass die Sonne heiß brennt auf diejenigen, die arbeiten müssen. Und jetzt Vers 17, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wer ist hier derjenige, der sie weidet? Wir würden sagen, der Hirte. Aber was steht hier? Das Lamm. Das Lamm ist der Hirte. Das Lamm, das geschlachtet ist. Das Lamm, das auf Golgatha geopfert worden ist. Das wird unser Hirte. Bis in alle Ewigkeit. Natürlich ist es unser Hirte. Aber er stellt sich hier vor nicht als Hirte oder wie auch immer, sondern als das Lamm, das inmitten des Thrones ist, das wird sie weiden und sie leiten, wohin? Zu lebendigen Wasserquellen. Lebendige Wasserquellen, ein Bild des Heils, das wir bis in alle Ewigkeit von ihm empfangen. Und, das lesen wir auch immer wieder, gerade dann auch am Ende der Offenbarung, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Siegel werden entsiegelt, werden gebrochen und das heißt Gericht. Das heißt Plagen, das heißt Schläge, die über diese Welt hinausgehen. Und mitten in diesen Schlägen, das Drama wird hochspannend, gibt Gott seiner Gemeinde erstens Ruhe hier auf dieser Erde. Er zeigt ihnen, ich versiegele euch, ich habe euch versiegelt. Und er zeigt ihnen die Perspektive auf die Ewigkeit. Und dann geht's weiter. Weiter mit Gerichten. Der Blick wechselt immer wieder zwischen der Erde, über die Gerichte toben, brausen und dem Himmel, in dem Gottesdienst ist. Und an dem wir hier schon im Wissen auf die Ewigkeit am Gottesdienst teilnehmen können. An jedem Sonntag. Ganz besonders übrigens dann, wenn wir zur Feier des Heiligen Abendmahls zusammenkommen. So jedenfalls sah es die frühe Kirche. Deswegen sollte man, wenn es irgend möglich ist, gerade die Feier des Heiligen Abendmahls nicht versäumen, ihr Lieben. Man sollte überhaupt nichts versäumen hier im Gottesdienst, aber wenn ihr eure Termine verschieben könnt, dann schiebt sie so, dass ihr den ersten Sonntag wirklich beim Abendmahl dabei seid. Wir feiern mit unserem Gottesdienst auch Gottesdienst, so sagt es Paulus einmal im Epheserbrief, zu einer Lehre für die unsichtbare Welt. Ja? Wir sind ein Schauspiel, ein Theatron, also ein Theater für die unsichtbare Welt. Sagt Paulus mal im Epheserbrief, Kapitel 3. Gerade in den Leiden übrigens. Denn dass solche Menschen, solche Wesen mit Fleisch und Blut alles dahin geben für diesen Herrn, für diesen Heiland, das ist für sie so unverständlich, denn sie sind ja leidensunfähig. Aber da erkennen sie etwas von der innigen Verbindung einmal von Christus zu den Seinen und auch von den Seinen zu Christus wiederum.